hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Podcast Ungewöhnlich Stark von der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Das ist ein Podcast, wo es um Betroffene oder auch Angehörige der Myasthenie-Erkrankung geht. Und das Ganze ist angelehnt an die Broschüre, die es auch von der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft gibt. Tipps und Tricks von PatientInnen für PatientInnen. Die findet ihr auch auf der Website der DMG. Und heute sitze ich mit Silvia zusammen. Und Silvia erzählt uns heute ein bisschen etwas über ihre Myasthenie-Erkrankung und die Sozialrechte, die damit einhergehen. Ja, Silvia, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du und seit wann lebst du mit der Myasthenie?
Ja, gerne. Ich bin Silvia und 49 Jahre alt und lebe seit 2017 mit Myasthenie. Ja, ich habe zwei Kinder, die mittlerweile 12 und 15 Jahre alt sind, zu Beginn der Myasthenie dann entsprechend jünger, was eine doch erhebliche Herausforderung war. Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, bin also verheiratet. Ja, und seit 2018 nutze ich auch einen Rollstuhl, was jetzt vielleicht hier im Zusammenhang mit der Myasthenie auch interessant ist.
Okay, das heißt, was war das für ein, wie lange hat der Weg der Diagnose bei dir gedauert, der Myasthenie? War das ein langer Weg?
Ja, das war ein langer und auch unangenehmer Weg. Im Verhältnis zu anderen zwar nicht ganz so lang. Also ich habe mal irgendwo gehört, dass der Durchschnitt 2,5 Jahre betrifft oder beträgt. Aber bei mir waren es 7 Monate tatsächlich. Aber die waren echt hart, weil ich mich auch ständig dem ausgesetzt sah, dass Ärzte mich nicht ernst genommen hatten und mich mehr oder weniger immer mit so einer psychischen Diagnose, Burnout, wieder nach Hause geschickt hatten und ich aber gemerkt habe, da stimmt was nicht. Das ist nicht Burnout, sondern da muss noch irgendwas dahinter stecken. Und der Zustand wurde eben halt auch zunehmend schlechter. Ich saß dann irgendwann nur noch auf dem Sofa und konnte so gut wie gar nichts mehr machen. Und ja, wenn man dann eben nicht weiterkommt und nicht ernst genommen wird, dann macht das was mit einem.
Mhm. Ab wann wurde dann das Thema Sozialrecht für dich wichtig? Ab wann hast du dich damit befasst und wie kamst du dazu?
Also nachdem ich dann die Diagnose hatte und auch mit den Medikamenten eingestellt wurde, was dann natürlich auch noch eine ganze Weile gedauert hat, hatte ich aber dann trotzdem drüber nachgedacht, dass ich eigentlich wieder in meinen Job zurück möchte, weil ich einfach mal gerne arbeite, schon vorher und auch immer noch. Und das war mir ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang hatte ich erstmals darüber nachgedacht, einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen, weil man da eben auch gegenüber dem Arbeitgeber verschiedene Ansprüche hat. Zum Beispiel Kündigungsschutz, der ist jetzt für mich nicht so besonders wichtig, weil ich Beamtin bin. Aber es gibt auch noch viele andere Ansprüche, die man dann gegen den Arbeitgeber hat. Zum Beispiel in meinem Fall, dass ich ein barrierefreies Büro brauche, barrierefreie Toilette, zusätzlich Pausen einfach, weil ich nicht durchgängig 8 Stunden arbeiten kann. Oder eben auch, ich brauche einen hohen Homeoffice-Anteil. Ne? Das kann man dann damit eben auch begründen. Und wenn ich auf Dienstreisen sein muss oder zu bestimmten Terminen muss, dass mich dann auch jemand begleitet. Also das waren so Punkte, die mein Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Das ist auch gesetzlich geregelt im Sozialgesetzbuch 9, dass eben der Arbeitgeber da entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung stellen muss. Ja, aber dazu braucht man eben halt erstmal den Status einer Schwerbehinderung oder einer Gleichstellung.
Mhm.
Das ist letztendlich für jeden wichtig.
Klar. Das heißt, das war dann so einer der ersten Schritte mit dem Schwerbehindertenausweis zum Beispiel? Oder wie hast du weitergemacht?
Naja, bevor man so einen Schwerbehindertenausweis bekommt, muss man erstmal einen Antrag stellen. Das muss dann geprüft werden. Genau, also ich habe mich einfach auf den Internetseiten belesen und habe festgestellt, dass eben das Landesversorgungsamt dafür zuständig ist und die haben dort auch die Anträge auf ihren Internetseiten hinterlegt. Heutzutage geht das auch schon oft online, damals war das noch papierisch. Genau, also da habe ich dann das Formblatt ausgefüllt und hingeschickt. Ja, und das Versorgungsamt prüft dann wohl irgendwie anhand der Versorgungsmedizinverordnung, welche Einschränkungen man im Alltag hat und wie schwer die sind. Und dementsprechend wird dann ein Grad der Behinderung festgestellt.
Wie hast du das ganze Antragsverfahren erlebt? Also hast du das Gefühl gehabt, das war für dich eher verständlich oder eher kompliziert und total abschreckend? Hat dich jemand unterstützt? Gab es irgendwie schon Unterstützung auch von deiner Arbeit aus?
Ja, das hatte ich tatsächlich noch gemacht, bevor ich wieder in Arbeit gegangen bin. Also von daher hatte ich jetzt erstmal da keine Unterstützung, hätte mir aber eine holen können. Also es gibt bei uns auf Arbeit oder bei mir auf Arbeit auch Schwerbehindertenvertretungen, die einen dabei unterstützen. Ich habe jetzt den Vorteil vielleicht, ich bin selber Juristin und habe dadurch so ein Stück weit auch relativ schnell verstanden, worum es da geht und worauf ich so achten muss. Die Formblätter sind an sich gar nicht so schwer zu verstehen. Man muss sich aber trotzdem Zeit nehmen, weil sie einfach lang sind. Also man muss ganz viel aufschreiben. Und zwar alles das, was man an Einschränkungen im Alltag hat. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil die Myasthenie so in dieser Medizinversorgungsverordnung nicht drinsteht. Prüfer das vielleicht auch nicht kennen oder diese Erkrankung nicht kennen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben halt ganz viel mitteilen, was wir für Einschränkungen haben. Also ich habe zum Beispiel ganz viel geschrieben, welche Probleme ich eben mit meinen Armen habe, bei der Körperpflege oder im Haushalt. Oder dass ich eben halt beim Laufen nur noch kurze Strecken laufen kann und dann einfach die Beine nicht mehr funktionieren. Dass sie dann langsamer werden und irgendwann gar nicht mehr das machen, was ich denen sage. Und auch wegknicken. Also das ist wie, als wenn man dann gelähmt ist in dem Moment. Mhm. Ne? Dass man also solche Parallelen auch darstellt. Oder dass ich nicht mehr lange stehen kann, nur noch ganz kurze, ein paar Minuten, ganz kurze Zeit, bevor dann die Beine eben wegknicken. Oder dass ich meinen Kopf nicht mehr lange halten kann, dass ich den immer irgendwo anlehnen musste oder teilweise sogar eine Halskrause getragen habe, damit er mir nicht von meinem Halsfeld gefühlt. Ja, oder dass ich noch nicht mal lange sitzen kann, weil meine Rumpfmuskulatur dann eben irgendwann versagt. Und ich hatte noch ein Problem mit dem Essen, also mit dem Kauen, mit dem Schlucken, mit der Atmung, dass ich mich eben sogar beim Trinken verschlucke, ne? Also nicht nur beim Essen, dass das alles in meinem Hals stecken bleibt und weder hoch noch runter geht. Genau, dass ich eben halt nicht weit laufen kann oder mich nicht belasten kann, weil ich dann sofort in Atemnot gerate. Dass ich doppelt sehe, dass mir die Augen zufallen, dass ich also auch gar nicht mehr richtig lesen kann. Genau, also alles das, was man so im Alltag begegnet und, ja, und was eben eingeschränkt ist, muss man da wirklich aufschreiben. Das habe ich dann auf 15 Seiten gemacht. Hatte trotzdem das Gefühl, als es dann dort war und geprüft worden ist, dass der Prüfer Myasthenie nicht kennt. Also der hat am Ende, oder mein Gefühl war, dass er gegoogelt hat. Da stand irgendwas von Erschöpfung, schnelle Erschöpfung. Und dann wird er sich gesagt haben, ja, erschöpft bin ich auch ab und zu. Also ich hatte den Eindruck, er hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was tatsächlich ich da aufgeschrieben habe und was eben das für den Alltag tatsächlich bedeutet. Und am Ende hatte ich trotzdem einen GdB von 30 nach der ersten Prüfung. Das war mir persönlich aber auch nach meinen Erfahrungen zu wenig. Ja, da soll ich gleich weiterreden, wie das Verfahren weiterging? Oder?
Ja, gerne. Also ich stelle mir nur so als Feedback, ich stelle mir das total anstrengend auch vor, dass man sich ja auch so entblößen muss, sage ich mal, vor jemandem und das so alles aufzählen muss, was man so an Leiden hat und das stelle ich mir sehr frustrierend vor, wenn dann jemand da sich nicht wirklich mit auseinandersetzt und das so abhakt systematisch, ne? Das,
aber das ist ganz wichtig, dass man wirklich alles aufschreibt und dass man eben halt die schlechten Zeiten aufschreibt und nicht die guten Zeiten. Das ist ja nun eine Erkrankung, die auch schwankt, also sogar mitten am Tag schwankt.
Und bei jedem ja auch so unterschiedlich ist. Genau. Ne?
Und deswegen ist es ganz wichtig. Und die, es gibt eben halt nicht irgendwie in dieser Verordnung eine Tabellenspalte mit Myasthenie, sondern da geht es um Muskelerkrankungen oder eben halt um andere Auswirkungen auf den jeweiligen Gliedmaßen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das alles reinschreibt. Das kostet Zeit, das kostet wahnsinnig viel Kraft, sich damit auseinanderzusetzen, sich hinzusetzen und das alles aufzuschreiben. Aber anders wird das nichts. Also da haben die dann dort tatsächlich auch keine Vorstellung, glaube ich, was das für eine Erkrankung ist.
Ja, und wahrscheinlich irgendwie, wenn man die Kraft hat, dranbleiben, trotzdem versuchen zu überzeugen und das Bewusstsein zu schaffen, eben auch über diese Erkrankung.
Ja, und wenn es dann eben nicht reicht, das Ergebnis, was dann kommt, also wie jetzt in meinem Fall, gibt es ja Rechtsmittel, die man dann einlegen kann. Auf jeden Fall dann in Widerspruch gehen, das ist ganz wichtig. Ja. Und nochmal entweder ergänzen oder irgendwo, was einem aufgefallen ist, was nicht berücksichtigt worden ist, da nochmal drauf hinweisen. Das ist nicht so ganz einfach, weil in der Regel diese Bescheide nicht besonders gut begründet werden. Von daher weiß man gar nicht, was haben sie denn eigentlich berücksichtigt so wirklich und haben sie das wirklich richtig bewertet. Am besten dann wirklich nochmal alles aufschreiben. Was ganz wichtig ist, das hatte ich in dem Verfahren festgestellt, die haben einen Befundbericht, den letzten Befundbericht von meinem behandelnden Arzt abgefordert. Die muss man ja dann immer alle angeben. Und in meinem Fall war das die Charité, also die Spezialambulanz für Myasthenie. Und die hatte ich dann gefragt, was habt ihr denn da hingeschickt? Und die sagten ja den letzten Ambulanzbericht, so wie das auch abgefordert war. Ja. Dieser letzte, also in diesen Ambulanzberichten wird aber gar nicht das komplette Krankheitsbild beschrieben, sondern immer nur das, was sich verändert hat zu den Terminen davor. Und damit bekommt jetzt also dieses Landesversorgungsamt ja nicht wirklich einen kompletten Einblick, der von einem Arzt bestätigt wird. Das ist, ich weiß nicht, ob das, will jetzt nicht sagen, dass das Masche ist, aber also da sollte man wirklich drauf achten, dass man den Ärzten vorher sagt oder sie drum bittet, egal was die anfordern, einen wirklich ausführlichen Bericht zu schreiben oder eine ausführliche Stellungnahme, wo das komplette Bild, was man selber eben auch hingeschrieben hat, man kann denen das ja auch zur Verfügung stellen, bestätigt wird. Ja. Ne, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man feststellt, dass das Landesversorgungsamt vielleicht nur den Hausarzt befragt hat, reicht das auch nicht. Also gerade bei so einer speziellen Krankheit muss sich das Landesversorgungsamt tatsächlich auch eine fachärztliche Stellungnahme einholen. Ja. Und wenn sie das nicht gemacht hat, ist es auch nicht richtig. Und das kann man dann im Widerspruchsverfahren auch alles geltend machen und sagen, hier entweder lässt man sich diese ausführliche Stellungnahme vom Arzt geben und schickt sie dann im Widerspruchsverfahren mit hin. Oder man sagt, Versorgungsamt, du musst dir aber jetzt auch eine echte fachärztliche Stellungnahme einholen bei meiner Spezialambulanz.
Spielen denn eigentlich Angehörige, also Partner, Kinder bei den Behörden eine Rolle? Können die da auch quasi ein Bild abgeben zu der Erkrankung? Und spielt es auch eine Rolle, ob du jemanden zu Hause hast, der einen unterstützen könnte? Oder geht es da wirklich nur um dein
Also es geht um mein Leben, auch um meine selbstständige Teilhabe am Leben.
Ja.
Und das, was ich eben halt nicht selbstständig kann, sind Einschränkungen. Das ist das, was ich aufschreiben muss.
Ja.
Also ich sollte das jetzt nicht weglassen, nur weil es jetzt mein Partner oder meine Kinder übernehmen. Ne?
Genau.
Sondern ich kann nicht Wäsche waschen, ich kann nicht putzen.
Okay. Ja.
Ich kann den Staubsauger nicht halten oder durchs Haus saugen. Wenn das dann andere machen, ist das ja schön, wenn man da Unterstützung hat. Die braucht man auch, aber
es geht wirklich um einen,
spielt keine Rolle.
Ja.
Genau. Die werden auch nicht befragt. Also wenn ich jetzt den Antrag für mich als einen Antrag auf Schwerbehinderung stelle, dann wird jetzt nicht mein Partner oder meine Kinder befragt, als Zeugen oder sowas, nein. Also nur das, was ich sage, und dann ärztliche Stellungnahmen werden eingeholt und geprüft.
Okay, hast du denn auf deinem Weg auch mit den Behörden und Ämtern besonders frustrierende oder auch besonders ermutigende Momente erlebt?
Ja, ich glaube eher frustrierend. Also ich hatte ja schon gerade gesagt, dass ich dann Widerspruch eingelegt hatte und alles nochmal dargelegt habe und auch darauf gedrungen hatte, dass sie sich eben entsprechende ärztliche Stellungnahmen einholen. Mhm. Und trotzdem hatten sie dann nur einen GdB von 40 beschieden. Das fand ich immer noch zu wenig für den Zustand, den ich damals hatte. Und habe dann tatsächlich fristgerecht Klage eingelegt. Also man kann als nächsten Rechtsmittelschritt Klage vor dem Sozialgericht einlegen. Mhm. Das ist auch tatsächlich kostenfrei. Also dieses Gerichtsverfahren kostet einem nichts. Nur wenn ich jetzt einen Anwalt nehmen würde oder mich irgendwie vertreten lassen würde, dann müsste ich den bezahlen. Aber ich muss mir keinen Anwalt nehmen. Also ich kann das auch selber machen. Das ist auch nicht so schwer, weil letztendlich schreibt man da auch nur das hin, was man in dem Antragsverfahren auch geschrieben hat. Und hier guckt dann aber eben nochmal ein Richter drüber und überprüft dann die Entscheidung des Versorgungsamtes. Ich habe parallel dazu, vielleicht auch, weil ich die Möglichkeiten kenne, dass die Präsidentin des Landesversorgungsamtes angeschrieben und habe ihr erklärt, was für einen rechtswidrigen Bescheid hier die Behörde erlassen hat. Yeah. Und gesagt, sie haben kein fachärztliches Gutachten eingeholt oder keine fachärztliche Stellungnahme. Sie haben ihren Bescheid nicht begründet. Yeah. Also so dargelegt, warum der eben sehr absolut rechtswidrig ist, und gebeten, von Amts wegen den Bescheid nochmal aufzuheben und neu zu entscheiden. Okay. Und dann würde ich auch meine Klage zurückziehen. hat tatsächlich funktioniert. Also manchmal muss man auch einfach selbstbewusst und frech daran gehen. Und sie haben dann tatsächlich also ihren Ausgangsbescheid und den Widerspruchsbescheid aufgehoben und einen neuen Bescheid erlassen mit einem GdB von 50. Mhm. Und damit galt ich dann auch tatsächlich als schwerbehindert. Das war letztendlich erstmal auch so mein Ziel, um eben halt diese Ansprüche auch gegenüber meinem Arbeitgeber zu haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht in Arbeit ist, kann man da sogar dann auch mit diesem Status Unterstützung bei der Arbeitssuche bekommen. Ja. Also von daher wäre das also auch dieser Weg auch wichtig für diejenigen, die keine Arbeit haben, aber eventuell doch mal wieder drüber nachdenken, in Arbeit zu gehen, zumindest angepasst entsprechend ihrer Möglichkeiten.
Mhm. Ja, toll, wie du da so stark dran geblieben bist. Ich meine, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du wirklich auch ein paar Möglichkeiten kennst, aber das ist ja super jetzt auch für alle, die das hören, mitzubekommen, dass man ganz viele Wege gehen kann und da dranbleiben muss und wenn man die Kraft hat, da sich versucht durchzusetzen und da zur Not an höhere Stelle noch zu gehen. Das ist sehr gut. Hast du denn irgendeine andere Unterstützung noch genutzt, also irgendwelche Sozialvereine?
Nein, habe ich jetzt persönlich nicht, weil ich aufgrund meiner Ausbildung das eben halt auch alleine konnte. Aber es gibt solche Möglichkeiten. Es gibt Beratungsstellen, Sozialverbände, wie zum Beispiel der VDK, ja, oder auch die Caritas, die Wohlfahrtsverbände, die unterstützen bei sowas auch, also die beraten und helfen bei der Antragstellung. Genau, oder man kann sich auch einen Anwalt nehmen, den muss man in der Regel allerdings dann bezahlen oder auf jeden Fall muss man mit denen, mit diesen Beratern tatsächlich darüber reden, kosten die was oder kosten die nichts. Mhm. Also das, genau, wenn man sich einen Anwalt nimmt, dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, jemanden zu nehmen, der ein bisschen Erfahrung mit Sozialrecht hat. Es gibt da ja so unterschiedliche Sparten in den Gebieten, in denen sie da so tätig sind. Und ein Baurechtler würde da vielleicht jetzt nicht unbedingt helfen können. Ja. Genau, ja.
Okay.
Es gibt auch noch Merkzeichen, die man beantragen kann. Das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Ich habe ein halbes Jahr später, nachdem ich also diesen Bescheid mit dem GdB von 50 hatte, hatte sich aber mein Zustand noch mal verschlechtert. Und man kann dann nach einem halben Jahr wieder einen Verschlechterungsantrag stellen. Und das habe ich auch gemacht. Da habe ich auch gelernt, dass man eben halt gleich entsprechende fachärztliche Stellungnahmen mit beilegt am besten, und hatte auch meine Ärzte dazu darum gebeten, dass sie da eben mich unterstützen und diese ganzen Einschränkungen mit bestätigen. Und damals hatte ich dann ein GdB von 80 mir erhofft, weil ich eben halt auch schon im Rollstuhl saß dann zu dieser Zeit. Ein Merkzeichen, außergewöhnlich gehbehindert, also außergewöhnlich gehbehindert, ist die Abkürzung des Merkzeichens AG. Und das berechtigt unter anderem eben halt, dass man so einen blauen Behindertenparkausweis bekommen kann.
Ja,
und das ist dann gerade, wenn man Rolli nutzend ist, schon auch wichtig, dass man eben halt entsprechende Parkmöglichkeiten hat. Genau, und das hatte ich da in dem Moment eben halt beantragt. Und da gibt es auch natürlich bestimmte Voraussetzungen, kann nicht jeder so ein AG-Merkzeichen beantragen, und die stehen auch im Gesetz, ich glaube im Paragraph 229, wer nachlesen möchte, SGB 9. Und da war es auch wieder wichtig, dass meine Ärzte eben genau das auch reingeschrieben haben, was da als Voraussetzung in diesen Paragraphen drinsteht. Ne? Ja. Dass ich also außerhalb des Hauses, wenn ich eben mich im öffentlichen Verkehr bewege, mich nicht sicher bewegen kann und auf den Rollstuhl angewiesen bin, und dass ich eben halt auch Begleitung und Unterstützung und Hilfe brauche. Und das hat tatsächlich diesmal funktioniert. Also der Verschlechterungsantrag hat gleich beim ersten Anlauf dann dazu geführt, dass ich also ein GdB von 80 bekommen hatte mit dem Merkzeichen AG, außergewöhnlich gehbehindert, und dem Merkzeichen B, das bedeutet Begleitperson. Dann darf eine Begleitperson mich sowieso immer begleiten, das kann sie auch ohne Merkzeichen, aber zum Beispiel darf sie auch überall mit rein, in der Regel auch kostenfrei. Ja. Oder im öffentlichen Nahverkehr darf eine Begleitperson auch kostenfrei mitfahren. Das macht die ja nicht ganz freiwillig, sondern weil sie ja wegen mir dann mitfahren muss. Ja. Genau.
Okay. Jetzt haben wir ja zum Glück einen kleinen Profi schon vor uns sitzen. Was wären denn deine wichtigsten Tipps, wenn jemand zum ersten Mal einen GdB-Antrag stellt? Also zum Beispiel irgendwelche Formulierungen, Unterlagen, irgendetwas Wichtiges, worauf man achten muss?
Ja, also an sich hatte ich es jetzt schon zwischendrin immer wieder gesagt, aber so zusammenfassend vielleicht, also unbedingt einen Antrag stellen auf Feststellung der Behinderung, dann wirklich alles aufschreiben, was man an Einschränkungen hat, beginnend von oben nach unten, alle Gliedmaßen, alle Organe, auch Begleiterkrankungen mit dazu nehmen, also nicht nur auf die Myasthenie begrenzen, wenn man jetzt noch andere Dinge hat, da kann man alles mit angeben, das wird alles irgendwie zusammengerechnet am Ende. Und vielleicht selbstständig dafür Sorge tragen, dass eben der behandelnde Arzt der Spezialambulanz tatsächlich eine ausführliche Stellungnahme entweder direkt dahin schickt oder einem selbst gibt, und man schickt es dann eben mit dem Antrag dazu. Mhm. Man kann die Merkzeichen beantragen und sollte eben halt da schauen, dass die Voraussetzungen eben gleich mitbestätigt werden vom Arzt für diese Merkzeichen.
Nun hat das ja bei dir insoweit funktioniert, du hattest jetzt gesagt, 80% der
ein GdB von 80, genau.
Ein GdB von 80, genau. Wie haben dir denn dann sozialrechtliche Leistungen und jetzt auch zum Beispiel diese Bestätigung deine Lebensqualität konkret verbessert? Also in der Mobilität, im Beruf, in Hilfsmitteln, vielleicht in finanzieller Entlastung. Was kannst du da konkret sagen?
Genau, also wenn man den Status einer Schwerbehinderung hat, hat man doch viele Unterstützungsmöglichkeiten. Also ich bekam einen Elektrorollstuhl, das war zwar jetzt nicht tatsächlich nur aufgrund der bestätigten Schwerbehinderung, sondern weil ich es einfach brauchte, um mich überhaupt fortzubewegen. Dann hatte bei mir, weil ich ja in die Arbeit wieder gehen wollte, das Integrationsamt zum Beispiel auch einen Hebelift fürs Auto finanziert, damit ich meinen Rollstuhl da eben halt auch selbstständig, alleine, ohne fremde Hilfe ein- und ausladen kann. Dann hat mir das Integrationsamt an meine Bedürfnisse angepassten Arbeitsstuhl und eine besondere Computermaus finanziert. Das klingt jetzt blöd, aber das ist, also hätte ich jetzt nie gedacht, dass diese Computermaus mal mein bester Freund wird. Die legt man vor die Tastatur, so dass ich also den Arm nicht immer von der Tastatur wieder nach rechts oder links, je nachdem, was man für ein Händer ist, ja. Rechts- oder Linkshänder, immer dahin bewegen muss, ja. Sondern immer an einer Stelle bleibt. Das ist unheimlich entlastend, wenn man eben halt viel am Computer arbeitet. Ja, und so ein richtig angepasster Stuhl ist auch Gold wert, ne, dass man da sich eben auch wirklich wohlfühlt. Dann, also die Integrationsämter haben auch spezielle Fachdienste, die da tatsächlich einen auch beraten, was es eben so gibt. Also das glaubt man gar nicht. Also ich kannte jetzt so eine Art Maus auch zum Beispiel gar nicht, wollte die am Anfang auch gar nicht haben, weil ich mir dachte, da kann ich mich sowieso nicht dran gewöhnen. Aber das ist so wirklich das beste Arbeitsmittel, was ich habe. Ja, mein Arbeitgeber tatsächlich hat mir ja dann doch auch ganz viel ermöglicht. Da habe ich wirklich großes Glück. Ich kann ganz viel von zu Hause aus arbeiten, aufgrund dieses Statuses auch. Ich werde begleitet, wenn ich Termine habe, durch eine Assistenz oder wenn ich auf Dienstreise gehen muss, habe ich eine Begleitung dabei. Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten, die unterstützt werden. Also habe ich ja schon gesagt, auch die Arbeitssuche wird unterstützt. Da gibt es Fördermöglichkeiten, dass man eben halt eine Einstellung bekommt. Ja, ansonsten kenne ich mich jetzt in den anderen sozialrechtlichen oder Ansprüchen, bei den anderen sozialen Ansprüchen nicht ganz so aus. Aber ja, also es gibt da eine ganze Menge, da kann man sich also auch im Internet belesen. Steuervorteile gibt es zum Beispiel auch, ne, weil man ja doch besondere Belastungen hat, weil man eben halt bestimmte Hilfsmittel sich auch selber besorgen muss oder eben halt nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein kann, sondern wirklich immer mit dem Auto unterwegs sein muss. Als Rollifahrer im öffentlichen Nahverkehr ist schon eine sehr spannende Sache. Also da lobe ich mir mein Auto, muss ich ehrlich sagen, weil dann weiß ich auch wirklich, ich komme an. Von daher gibt es da also auch steuerliche Vorteile, dass man das eben halt dann entsprechend absetzen kann.
Viele scheuen sich ja nun doch noch vor Widersprüchen oder allgemeinen Rechtswegen. Ich denke mal auch aus Angst und vielleicht auch ein bisschen Unwissenheit. Würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
Ja, traut euch. Wirklich traut euch. Und es geht manchmal nicht anders. Ich weiß, dass das wahnsinnig viel Kraft kostet und dass man eigentlich gerade auch zu Beginn von dieser Erkrankung gar keine Nerven für sowas hat. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das machen. Es geht um unsere Rechte. Es geht um unsere Teilhabe am Leben. Und da müssen wir diese Wege gehen. Ne? Und die Erkrankung ist eben zu unbekannt, als dass der Weg einfach sein wird. Ja, das ist nun mal so, da müssen wir dranbleiben, Unterstützung holen, wenn man sich jetzt selber überfordert fühlt damit, was völlig verständlich wäre. Und am Ende letztlich auch trauen, tatsächlich den Rechtsweg einzulegen. Ich gehe davon aus, dass es in den meisten Fällen wirklich schwer sein wird, gleich beim ersten Mal zufriedenstellende Ergebnisse zu bekommen. Und da muss man dann eben die Rechtsmittel auch ausnutzen. Die gibt es genau dafür. Und das geht, wie gesagt, um unsere Rechte. Ich habe schon ganz oft gehört, man hat ja doch im Rahmen von Infusionstherapien ganz viele Mitpatientinnen und Patienten, die man so kennenlernt. Und da habe ich eben halt auch schon ganz viele Geschichten gehört, wie sie darum kämpfen müssen, einen Rollstuhl zu bekommen oder einen neuen Rollstuhl zu bekommen, weil sie nicht mehr reinpassen in den alten. Das geht in der Regel nie einfach und nie beim ersten Mal. Und ja, wenn man dann aufgibt, was soll denn das dann, ne, also wie will man denn dann weitermachen? Ne, das sind Hilfsmittel, die brauchen wir. Und es ist schon schlimm genug, dass wir uns die so erkämpfen müssen. Aber wir müssen kämpfen, ne, um einfach das, was uns noch möglich ist, wenigstens mit den Hilfsmitteln möglich ist, dann auch zu nutzen und teilhaben zu können.
Hast du das Gefühl, dass bestimmte Rechte oder Angebote dann auch einfach in Anführungszeichen verschenkt werden, weil Betroffene sie gar nicht kennen?
Das glaube ich schon. Also ich denke, dass das nicht immer alles so bekannt ist, was es da so für Möglichkeiten gibt. Also einmal die Fördermöglichkeiten, dass die nicht so bekannt sind, aber auch ja so um die Ecke gedachte Sachen. Also ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt bei dem Integrationsamt, was mich da mal beraten hatte mit dieser Maus. Also ich hätte von alleine, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es sowas geben könnte. Ne? Und sowas gibt es eben halt auch bei Reha-Zentren. Drin, ne? Also bei diesen Sanitätshäusern. Also das sind Fachgeschäfte, da kann man durchaus auch mal hingehen und sagen, ich habe das und das Problem. Können Sie mir da helfen? Also da, ne, geht wirklich um verschiedenartige Hilfsmittel. Also es gibt ja auch so Orthesen, die das Wegknicken der Knie verhindern können. Also derjenige, der trotzdem noch laufen kann, aber da seine Schwachstelle hat, auch da gibt es Möglichkeiten. Also kennen die jetzt auch nicht alle, aber die Fachleute, ne, dass man sich da eben halt entsprechend beraten lässt, da kommen manchmal ganz tolle Dinge raus. Oder dass man auch einen Pflegegrad beantragen kann. Das ist ja auch spannend und interessant, weil man da selbst schon bei der Pflegestufe 1 kann man 125 Euro im Monat bekommen, um zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ja. Jemand, der hier einmal in der Woche sauber macht. Mhm. Ja, oder eben halt mit einkaufen geht. Ja, diese 125 Euro kann man dafür benutzen. Also oder sie sind dafür gedacht. Und je höher die Pflegestufe geht, also das muss man natürlich dann auch entsprechende Einschränkungen haben, kann man dann eben auch noch weitere finanzielle Unterstützung bekommen. Ja. Entweder finanzielle Unterstützung für jemanden, der mir hilft. Das kann auch der Ehepartner sein oder die Partnerin. Das, was wir vorhin hatten, dass die eben halt einkaufen gehen, beziehungsweise dass die mir bei meiner Körperpflege helfen oder beim Kochen, beim Essen zubereiten helfen. Das sind ja alles Leistungen, die hier ein Dritter für mich dann übernimmt. Und dafür kann man auch Geld bekommen, wenn man es eben halt nicht mehr selber macht.
Ja.
Und wenn man jemanden hat zum Pflegen, dann kann man auch einen Pflegedienst dafür dann in Anspruch nehmen. Ne?
Ja.
Das ist auch kein leichter Prozess, also das ist auch ein Antragsverfahren bei der Pflegekasse. Die kommen dann und stellen dann ganz viele Fragen, was kann man noch selbstständig machen und was nicht. Aber auch das lohnt sich am Ende, weil irgendwas vielleicht bei rumkommt. Ne? Ja. Und wenn es Pflegestufe 1 ist, diese 125 Euro und man sie für eine Reinigungsunterstützung nutzen kann zum Beispiel.
Ne? Dann ist es trotzdem irgendwo ein Erfolg. Ne?
Genau. Mhm. Ne? Oder eben halt dann das, was ich schon sagte, also auch das ist nicht immer so bekannt, dass man auch diese Rechte hat gegenüber dem Arbeitgeber.
Mhm.
Ne? Man hat einen Kündigungsschutz, wenn man quasi da, wenn da Gefahr droht, ich bin jetzt hier gesundheitlich stark eingeschränkt und mein Arbeitgeber, ich habe das Gefühl, mein Arbeitgeber will mich vielleicht loswerden. Das ist dann nicht ganz so einfach, ne, wenn es behinderungsbedingt ist. Da hat man einen Schutz oder eben halt so Unterstützungsansprüche, ne, dass die Arbeitszeit angepasst wird oder auch die Aufgabe.
Wir haben jetzt ja schon ganz viel von dir ganz Hilfreiches erfahren. Wenn du aber nochmal, hast du vielleicht so drei ganz konkrete Ratschläge für Sozialrecht-EinsteigerInnen? innen. Wenn du da was formulieren würdest, wie würde das lauten?
Ja, also ich würde einfach sagen, belest euch oder informiert euch im Internet über die verschiedenen oder zu den verschiedenen Stichworten, ne, Schwerbehinderung, Pflegeleistung, Rechte gegenüber dem Arbeitgeber als schwerbehinderter Mensch oder über Fördermöglichkeiten, ne, für Fördermittel. Oder sucht euch eben entsprechende Beratungsstellen, die mit euch dann gemeinsam diesen Weg gehen können. Da kann man ganz viel draus ziehen und weiß, welche Wege man gehen kann und sollte. Cool. Und vor allen Dingen dranbleiben. Dranbleiben, nicht aufgeben. Hartnäckigkeit ist hier, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja, unser Podcast heißt ja Ungewöhnlich stark. Was bedeutet das für dich? Also ungewöhnlich stark, auch zum Beispiel im Kontext von Sozialrecht, sich in diesem ganzen Gerüst von Systemen zurechtzufinden und trotzdem du als Mensch zu bleiben.
Letztendlich sich aktiv zu informieren, sich beraten zu lassen und Unterstützung anzunehmen, bedeutet für mich, stark zu sein und nicht aufzugeben. Für seine Rechte zu kämpfen, hartnäckig zu bleiben, also an sich alles das, was ich schon versucht habe.
Und geschafft hast.
Hier jetzt darzustellen, aber ja, tatsächlich eben halt auch in meinem eigenen Leben gemacht habe. Ich finde, das ist Stärke, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir versuchen, uns nicht von der Myasthenie beherrschen zu lassen, sondern trotzdem selbstbestimmt und bestenfalls trotzdem glücklich durchs Leben gehen.
Ja, und da hast du meinen größten Respekt, was du da alles schon auf die Beine gestellt hast jetzt, gerade in diesem Bereich, was Rechte angeht. Also wirklich, Hut ab.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Silvia. Hast du irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest?
Nein, also ich an sich habe ich alles erzählt. Für mich persönlich war es immer ganz wichtig, und das habe ich ganz zu Beginn schon meiner Erkrankung gemacht. Ich habe mich entschieden, ganz bewusst entschieden, mich eben halt nicht von dieser Myasthenie beherrschen zu lassen, sondern wirklich das Glas immer halb voll zu sehen und nicht halb leer, positiv und irgendwie trotzdem immer optimistisch durchs Leben zu gehen, weil es dann einfach mehr Spaß macht, das Leben, trotz Einschränkungen, trotz der Anstrengungen, die das Leben natürlich mit sich bringt, das ist keine Frage, aber das Leben hat so viel Schönes, dass es sich lohnt, so positiv zu bleiben und so zu leben.
Danke, das sind ganz tolle abschließende Worte. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Zeit.
Gerne.
Und dann bis bald.
Ich danke dir.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Es geht wie immer am letzten Freitag im nächsten Monat direkt weiter mit der nächsten Folge des Podcasts Ungewöhnlich stark. In der nächsten Folge treffe ich Martina. Sie erzählt uns etwas zum Thema Hobbys und Lebensfreude mit einer Myasthenie-Erkrankung. Also, seid gespannt, seid dabei und bis dahin.